ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Es tut sich was auf dem Flughafengelände Tegel im Berliner Norden. Bagger durchwühlen schon länger das Erdreich, reißen Start- und Landebahn ab. Der Berliner Senat hat jetzt den ersten Bebauungsplan beschlossen für ein neues Wohngebiet. Arbeitsname Kurt-Schumacher-Quartier. 810 Wohnungen sollen in einem ersten Schritt gebaut werden. Das Berliner Abgeordnetenhaus muss über diesen Bebauungsplan noch abstimmen, berichtet Ute Schumacher aus der RBB-Redaktion Landespolitik.
Eigentlich sollten mit dem ersten Bebauungsplan für das Kurt-Schumacher-Quartier deutlich mehr Wohnungen gebaut werden. Allerdings ist da noch das Problem mit der Autobahn. Für die ist der Bund zuständig. Und der Bund will nicht, dass die Wohngebäude näher als 40 Meter an diese Autobahn herangebaut werden. Die führt ja direkt am Gelände des früheren Flughafens und künftigen Kurt-Schumacher-Quartiers vorbei. Zwei Hauptgründe gibt es dafür. Der Bund will vielleicht den Autobahntunnel neu bauen. Für so eine Baustelle braucht man Platz. Außerdem sorgt sich der Bund, dass der Verkehr zum Erliegen kommt, wenn der Tunnel mal gesperrt ist. Alles keine Totschlagargumente für Berlins Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler, SPD.
Ich glaube aber, dass es möglich sein muss, 5000 Wohnungen zu realisieren und nicht wegen 20 Umleitungsverkehren pro Jahr zu sagen, die können da leider nicht hinkommen.
Und deshalb wird schon seit einiger Zeit verhandelt mit dem Bund. Gäbler rechnet damit, dass es demnächst eine Einigung gibt. Es gäbe da mehrere Lösungsvorschläge, wie die genau aussehen, sagt er nicht. Die ersten der 810 Wohnungen, die jetzt per Bebauungsplan auf den Weg gebracht wurden, sollen 2028/29 fertig werden. Alle 5000 Wohnungen sind nach aktueller Planung bis 2036 gebaut, bestätigt der Stadtentwicklungssenator. Und was sagt er zu der Frage, ob vielleicht doch noch mehr als 5000 Wohnungen ins Kurt-Schumacher-Quartier passen?
Ja, es gibt immer Wünsche, das zu erhöhen. Finde ich grundsätzlich auch gut. Ist aber eine Frage dann auch der sozialen Infrastrukturen, die damit parallel gebaut werden, weil ich eben auch die entsprechenden Schul- und Kita-Plätze brauche. Kita-Plätze sind das kleinere Problem, Schulplätze an der Stelle das größere Problem.
Da sei man aktuell mit dem Bezirk Reinickendorf im Gespräch, um zu schauen, was da noch möglich ist. Ergebnis? Offen.
Informationen von Ute Schumacher aus der RBB-Redaktion Landespolitik. Jetzt geht es um einen Fall von Missbrauch und Vergewaltigung. Ein 28-Jähriger muss sich vor dem Berliner Landgericht verantworten. Der Angeklagte war im letzten Jahr zu einer knapp 9-jährigen Haftstrafe verurteilt worden, hatte dann jedoch Revision eingelegt. Und die wird nun mit anderen Richtern verhandelt. RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling.
Tirza heißt das Mädchen. Schon als kleines Kind kam sie ganz allein aus Afghanistan nach Berlin zu ihrem Onkel. Der lebte mit seiner Familie in Reinickendorf und nahm sie auf. 11-mal soll sich der 28-Jährige an dem Kind und später an der Jugendlichen vergangen haben, bis zu vorgeworfenen Vergewaltigungen. Jede solche Taten gilt als Verbrechen. Die Anwältin der inzwischen 19-Jährigen, Christina Klemm.
Meine Mandantin ist ja als sehr junges Mädchen nach Deutschland gekommen, ohne ihre eigenen Eltern, und hat dann in der Familie des Angeklagten gelebt und musste dort zum einen diese ganzen sexuellen Übergriffe erleiden und andererseits musste sie aufräumen und putzen und sich um die Kinder kümmern. Also sie wurde sehr auch gegängelt in dieser Familie und eben quasi als Hilfskraft dort auch ausgenutzt.
Die zu Beginn der Taten 13-Jährige erduldete, was geschah, voller Angst und Scham, so ihre Anwältin. Der angeklagte Onkel soll ihr Hausarbeit befohlen haben. Wenn er nicht zufrieden gewesen sein soll, soll er das Kind mit einem Kabel oder einem Gürtel ausgepeitscht haben. Mitten in Berlin, in Reinickendorf, in der gemeinsamen Wohnung. Wenn er im Keller oder auf dem Fußboden sie vergewaltigte oder missbrauchen wollte, hatte laut dem ersten Urteil vom letzten Jahr Tirza leise sein müssen, damit die Ehefrau des Angeklagten im Nebenzimmer nicht bemerkte, was ihr Mann tat. Das Ehepaar hatte selbst zwei Kinder, die heute 5 und 10 Jahre alt sind. Tirza habe sich nach Jahren der Scham einem Bekannten anvertraut. Dann erfuhr es ihre Schule, die sofort das Jugendamt alarmierte. Die Jugendliche wurde aus der Familie des Onkels herausgenommen. Das Urteil gegen den 28-Jährigen lautete vor einem knappen Jahr 8 Jahre und 10 Monate Haft. Wegen der erfolgreichen Revision des Onkels gegen sein Urteil muss die 19-jährige Tirza jetzt vielleicht zum 4. Mal das erzählen, was ihr Onkel ihr angetan haben soll. Wieso seien die Aussagen von Tirzah für das Gericht glaubhaft gewesen beim ersten Urteil? Das müsse besser begründet werden, hatte der Bundesgerichtshof gefordert. Deshalb der Prozess jetzt zum zweiten Mal. Urteil Ende September.
Aus dem Berliner Landgericht, RBB-Reporter Ulf Morling. In Brandenburg läuft der Wahlkampf auf Hochtouren. Am 22. September wählen die Bürgerinnen und Bürger den Landtag. Welche Rolle spielen da die Bauernproteste von Anfang des Jahres und was ist überhaupt aus denen geworden? Überall im Land blockierten ja Landwirte Straßen und Autobahnen mit ihren Treckern, weil sie mit der Politik unzufrieden waren. RBB24-Reporterin Theresa Wunderlich war bei einer jungen Landwirtin in der Lausitz, hat nachgefragt, wie sie auf die aktuelle politische Lage schaut.
Beeindruckt blickt Nathalie Diebo auf das Plakat, das eine Demonstration der Landwirte im September ankündigt. Irgendwo da ist sie auch drauf, sagt sie. Anfang des Jahres war die junge Landwirtin aus Sellendorf sehr aktiv bei den Bauernprotesten. Sie erinnert sich.
Dann ist so die Idee heraus entstanden, doch relativ spontan den ersten Trecker- oder Fahrzeugkorso in Lümmen zu organisieren am 4.1. Und eigentlich haben wir mit 30 Leuten gerechnet, 30 Fahrzeuge vielleicht. 120, 130 Fahrzeuge sind dann zusammengekommen. Lkw-Fahrer, Bäckermeister waren dabei, Jäger waren dabei. War unglaublich.
Viel Verständnis gab es damals nicht. Das will Nathalie Diebo auch im Nachhinein den Menschen nicht übel nehmen. Doch die persönlichen Angriffe waren ihr irgendwann zu viel.
Ich habe die Reißleine gezogen, als ich einfach mal mitten auf der Straße als Nazi-Braut bezeichnet worden war. Und das war mir dann mit der ganzen Feindseligkeit zu viel.
Die Bauernproteste waren eigentlich als unpolitisch und ohne Bezug auf Parteien gedacht. Aber in einer Chatgruppe häuften sich rechtsextreme Äußerungen.
Wir haben auch eine große WhatsApp-Gruppe gehabt, die hatte ich damals mal gegründet, eigentlich zur Vernetzung. Die ist dann zum Schluss auch unterwandert. Und dann haben wir tagelang, manchmal 24/7, versucht, dann auch diese speziellen Nachrichten zu löschen.
Die junge Landwirtin nimmt eine immer extremere Polarisierung in der Gesellschaft wahr. Besonders auf die Entwicklungen der vergangenen Monate blickt sie mit Sorge.
Dass man halt im Endeffekt Migranten und Asylanten nicht mehr zu Volksfesten oder zu ähnlichen Festivitäten zulassen sollte, dass die ausgeschlossen werden sollten aus dem tagtäglichen Leben. Das ist für mich falsch.
Forderungen, die aber offenbar verfangen. Die Wahlergebnisse in Thüringen und Sachsen haben Nathalie Diebo deshalb nicht überrascht. Für Brandenburg erwartet sie kaum andere Verhältnisse.
RBB-Reporterin Theresa Wunderlich über eine Landwirtin vor der Brandenburg-Wahl. In den letzten Umfragen liegt die AfD da vor der SPD. Bis zur Wahl finden brandenburgweit noch viele Aktionen für Demokratie und Vielfalt statt. So ist in Templin die Demokratietour Uckermark gestartet, die Schülerinnen und Schüler über die Landtagswahl informiert. Was da sonst noch geplant ist, das fasst RBB-Reporterin Felicitas Montag zusammen.
Ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit setzen. Das hat sich die Initiative Frankfurt bleibt bunt zur Aufgabe gemacht. Am Samstag ruft sie zur Demo mit anschließender Kundgebung auf dem Marktplatz auf, berichtet Mitorganisator Oliver Kossack.
Wir haben das ja schon angemeldet, bevor die Wahlen in Thüringen und Sachsen waren und sind der Ansicht, dass Rechtsextremismus wieder ein stärkeres gesellschaftliches Problem wird. Parolen werden wieder öffentlicher und unverhohlener gerufen, eben auch bestärkt durch den politischen Diskurs. Deswegen war es uns generell ein Anliegen, das vor den Wahlen zu machen, um Menschen dazu aufzurufen, sich für Demokratie einzusetzen und auch ihr Kreuz bei einer demokratischen Partei zu setzen.
Unterstützung bekommt die Frankfurter Initiative unter anderem vom Aktionsbündnis Brandenburg. Die Organisation tourt seit 2013 mit ihrer Kampagne Schöner Leben ohne Nazis jährlich durch die Mark, um mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen. Dieses Jahr sei das Interesse in den Gemeinden besonders groß, sagt Maika Vierkant, Leiterin der Geschäftsstelle.
Wir kriegen unglaublich viele Anfragen. Alle freuen sich, wenn Schöner Leben ohne Nazis bei ihnen im Ort vorbeikommt. Nichtsdestotrotz merken wir aber natürlich auch gerade bei den Gesprächen, die wir an den Ständen haben, dass der Ton rauer geworden ist. Also die Anfeindungen nehmen zu. Uns zeigt das vor allem aber tatsächlich, wie wichtig das ist, die Menschen vor Ort nicht alleine zu lassen, sondern genau dahin zu fahren, um da eben auch im besten Fall ein wenig Mut machen zu können.
Auch das Bündnis Wandlitz zeigt Haltung, mobilisiert am Samstag beim Sommerfest für Respekt, Solidarität und Vielfalt. Eine Woche später, am 14. September, finden in Eberswalde, Neuruppin und Cottbus Demos für Demokratie statt. Die wohl größte Aktion gegen rechts ist einen Tag vor der Landtagswahl in Potsdam geplant. Die Jugendinitiative Kein Bock auf Nazis ruft zur Kundgebung auf. Inklusive Familienprogramm, Infoständen und Musik von Bands wie Sportfreunde Stiller und Matzen.
Felicitas, Montag war das mit Demokratieinitiativen in Brandenburg. Und zum Schluss noch Erfreuliches von den Berliner Bäderbetrieben. Weil das Wetter so schön ist, verlängern 6 Freibäder ihre Saison. Welche das sind, das sagt uns rbb24-Redakteurin Miriam Berger.
Bis einschließlich zum 15. September könnten das Columbia-Bad in Neukölln sowie die Freibäder in Wilmersdorf und am Insulaner in Steglitz genutzt werden. Bis dahin sei auch das Strandbad Wannsee geöffnet, sagt eine Sprecherin der Bäderbetriebe. Das Sommerbad Mariendorf beendet die Saison den Angaben zufolge erst am 22. September, das Olympiabad eine Woche später. Im Prinzenbad in Kreuzberg geht die Saison wie im vergangenen Jahr erst Ende Oktober zu Ende.
Ähnlich ist es in Brandenburg. Die meisten Freibäder haben noch bis mindestens Sonntag in einer Woche geöffnet. Und das Marienbad in Brandenburg an der Havel schließt den Freibadbetrieb sogar erst Ende Oktober.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Von der Großstadt aufs Land. Für die meisten Teenager und jungen Erwachsenen, die in der Stadt aufgewachsen sind, nicht vorstellbar. Anders bei Felix. Der Berliner ist gerade mit der Schule fertig geworden und für sein freiwilliges ökologisches Jahr in den Spreewald gezogen. Auf den Biobauernhof von Sebastian Kilker, der Felix gleich ordentlich mit anpacken lässt. Das steht an für den 19-jährigen Großstädter.
Noch durchfüttern, Wasser geben? Die Hühner kannst du noch mal durchfüttern. Ja. Und wenn ich nachher wiederkomme, mache ich den Rest. Ist eigentlich okay. Jetzt nur noch durchfüttern.
Okay, sehr gut.
Unter anderem Kühe, Schweine und Hühner gibt es auf dem Mutschenhof zu versorgen. Mutschen, so nennt man im Spreewald die Kühe. Egal was ist, die Tiere stehen an erster Stelle. Spreewaldbauer Sebastian Kilker kuriert gerade noch eine Lungenentzündung aus und ist froh über die Unterstützung aus der trubeligen Hauptstadt.
Felix ist ja heute erst den zweiten Tag mit auf dem Hof. Und ich muss sagen, ich bin so zufrieden, dass er da ist. Wenn ich jetzt noch mal schnell zum Arzt muss, weil ich die letzten 4 Wochen flach gelegen habe, dass er mich da sehr unterstützt, dass ich in Ruhe zum Arzt fahren kann, mich richtig auskurieren. Und dann wollen wir mal hoffen, dass wir in den nächsten Tagen wieder besser durchstarten können.
Während es viele Schulabgängerinnen und Schulabgänger in die große, weite Welt, in internationale Metropolen zieht, fühlt sich Felix hier in der grünen, ruhigen Idylle des Spreewalds genau richtig am Platz.
Ich wollte nach dem Abitur ein praktisches Jahr machen und da ist mir in Sinn gekommen, dass ich auf den Bauernhof gehen wollte, weil ich schon Praktikum da mal gemacht habe, auf einem anderen Bauernhof. Genau, und dann habe ich im Internet mehr recherchiert und über die Träger bin ich dann hier auf den Mutschenhof gekommen, weil die relativ schnell zurückgeschrieben hatten. Und das hat mich auch begeistert, was sie geschrieben haben, dass sie sehr traditionell arbeiten.
Noch Frischling auf dem Hof bekommt Felix schon sein erstes Zeugnis, mündlich zumindest, von Greta, der Tochter des Spreewaldbauers.
Du bist hilfsbereit, du bist ein guter Spielkamerad, wenn du halt Zeit hast. Du bist nett zu meinen Eltern, auch so zu uns. Du sagst zu allen Hallo oder so?
Das stimmt. Habe ich schon Lob bekommen von meinen Nachbarn, dass ich so nett grüße.
Noch ein Applaus von Greta. Doch auch die schönste Idylle hat Schattenseiten. In diesem Falle keinen Handy- oder Internetempfang, erzählt Sebastian Kilker.
Vieles soll digitalisiert werden, auch für die Behörden. Und wenn ich draußen nirgendwo Empfang habe, erschwert sich die Arbeit natürlich immens. Und das geht nicht nur mir so. Ich habe letztens mit dem Ministerium telefoniert, mit dem Landwirtschaftsministerium. Ich bin da nicht der Einzige, der die Probleme hat. Das wird bundesweit vielen so gehen. Der Staat will immer mehr digital haben, aber ist nicht imstande, die Netze vernünftig auszubauen. Der kommt mit der Digitalisierung überhaupt nicht hinterher.
Zum Glück hat Großstadtpraktikant Felix genug Dinge zu tun, sodass ihn das, zumindest jetzt noch, wohl nicht stört.
Langweilig wird einem hier nicht. Gibt immer genug zu tun oder Probleme zu lösen. Zum Beispiel heute ist die ganze Zeit ein Schwein draußen gewesen. Da mussten wir hinten auch das Loch flicken.
Statt Funklöcher, Löcher im Zaun. Die kann man wenigstens reparieren. Felix scheint glücklich zu sein, die Großstadt gegen das Leben auf dem Bauernhof eingetauscht zu haben.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Bleiben Sie auf dem Laufenden, bleiben Sie neugierig. Und wenn's mal etwas literarischer sein soll, dann haben wir diesen Podcast für Sie. Orte und Worte. Ein Buch, ein Ort, Eine Begegnung. Immer donnerstags mit einer neuen Folge in der ARD-Audiothek.